Danke, Bernd, und einen schönen guten Morgen und Grüße von der Ostsee, wo ich zu Hause bin seit etlichen Jahren. Es ist mir ein Vorrecht, also gerade auch noch das letzte Lobpreislied aufgenommen zu haben, weil es eine wunderbare Brücke bildet. Ich glaube an die Auferstehung. Ich möchte euch mit hineinnehmen in Auferstehungsgeschichten und mit euch zusammen eine Biografie anschauen. Vorweg dieser Text aus der Heiligen Schrift, 2. Korinther 13, Vers 5. Prüft euch, ob ihr im Glauben seid, untersucht euch, oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist, es sei denn, dass ihr etwa unbewehrt seid. Vom Auto her wissen wir, dass alle 2 Jahre der TÜV dran ist, nur beim Neuwagen dauert es 3 Jahre. Das halten wir für ganz normal, dass das durchgecheckt wird, so will es der Gesetzgeber, macht auch Sinn. Wir haben ja auch aber auch andere Lebensordnungen, die sind auch in der Bibel für unser Leben hinterlassen worden. Und dazu gehört offensichtlich auch nach langen Jahren Christsein das Überprüfen des eigenen Glaubens. Prüft euch. Das heißt, wir werden gar nicht von anderen geprüft, sondern werden aufgefordert, unseren eigenen Glauben zu prüfen. Man soll sich also untersuchen. Hochinteressant. Das scheint mehrere Bereiche des Glaubens zu geben in unserem Leben. Dass wir an Gott glauben, das ist vielleicht ein großer Bereich. Aber ich habe irgendwo in der Bibel gelesen, dass die Dämonen sogar auch an Gott glauben. Was nützt es ihnen? Weil ihr Glaube sich nicht in dem Umfang weiterbildet in ihrem Leben, wie es sein soll. Erkennen, dass Jesus Christus in uns ist. Neben diesem Lobpreislied mit dem Glaubensbekenntnis horchte ich auch auf bei dem angekündigten Predigttitel Entschieden oder Geschieden. Das ist da alles akkord zu dem, was ich auf dem Herzen habe heute Morgen. Ich möchte euch mit hineinnehmen in die Biografie, auch Verstehungsgeschichten. Da geht es um die Beziehung zu Jesus Christus, um den Glauben. Und vor allen Dingen schauen wir uns an, was diesen Glauben stärkt und schwächt. Und im Finale kann es unter die Haut gehen, ich warne euch vor. Johannes 20 ab Vers 24. Thomas aber war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er sprach zu ihm, wenn ich nicht seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Das ist der Auszug aus einem sehr spannenden Gespräch, auf das wir nachher zurückkehren. Zunächst einmal lesen wir Vers 24 weiter. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger, also die Jünger Jesu, wieder drin, zusammen in einem Gottesdienst, und Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Tür verschlossen war, und trat in die Mitte und spricht, Friede euch. Dann spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her, siehe meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete, sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus hatte ja bekanntlich 12 Jünger, dann nochmal einen weiteren 70er-Jüngerkreis und die einzelnen Jünger hinterlassen Biografien, das ist sehr spannend. Und Thomas war fraglos einer, der verschiedene Varianten des Bedenkens hinterlassen hat in seinem Verhalten. Ich führe euch mal ganz kurz ein, was das für ein Typ war. Und dann schauen wir mal, wie er zum Glauben gefunden hat und wie er in seine Glaubenskrise rauskam und wie er wieder reinkam in den Glauben. Mir fiel auf, in Johannes 11, 16 wird so sein Typ ein bisschen beschrieben. Da war die Nachricht gekommen, dass ein Freund namens Lazarus verstorben ist. Und er war sehr traurig, als Jesus das sagte. Und da sprach Thomas, ja, lasst uns auch hingehen, dass wir mit ihm sterben. Also die Geschichte ist die, es ist in Bethanien abgelaufen, wenn Jesus mit seinen Jüngern auf seinen Dienstreisen da durch diesen Ort kam, waren da drei leibliche Geschwister, das ist die Maria, Martha und der Lazarus. Und da waren sie immer zu Hause. Sie hatten wohl so eine Art WG und steht nicht, dass sie verheiratet waren, hatten eine Hausgemeinschaft. Und der wurde dann eines Tages krank, der Lazarus, und das wurde nicht besser. Und dann haben die irgendwann einen Schnellläufer wohl bezahlt und losgeschickt, hol den Jesus, bevor er stirbt. Und der hat ihn auch gefunden. Und Jesus, heißt er, blieb da noch zwei Tage, ist nicht aufgestanden, hingerannt zu seinem Freund, um ihn zu heilen, sondern er hat ihn sterben lassen. Es ist sehr schwer, wenn man also Gebete losschickt und da rührt sich nichts im Himmel. Und es bleibt schwierig, es verändert sich nicht zum Guten. Das geht auf die Glaubenssubstanz. Das ist eine andere Geschichte, aber die Reaktion von Thomas möchte ich rausholen. Als Jesus sagte, der Lazarus ist eingeschlafen, haben sie erst reagiert, ah, schlafen, da hat er eine Fernheilung durchgeführt und alles wird wieder gut. Aber nein, sagte Jesus gerade heraus, er ist gestorben. Und das hat den Thomas dermaßen gepackt, dass er kurzerhand depressiv wird. Indem er sagt, lasst auch uns dann hingehen, dass wir mit ihm sterben. Depressio, das heißt ja traurige Gedanken haben, und die sind sehr traurig, wenn einer nicht mehr leben will, weil ein Freund gestorben ist, zeigt uns aber auch eine zweite Seite. Einerseits emotional labil, zweitens aber auch sehr mitfühlend mit einem Freund. Den Verlust dermaßen durchlitten, dass er keine Lust mehr hatte zu leben. An einer anderen Stelle fällt mir auf, wie Thomas noch ist, Johannes 14, 5, da spricht Jesus von seinem Ableben und dass er wieder zurückgehen wird zum Vater im Himmel. Und das war sein Schwerpunkt. Und dann sagt Jesus, ihr kennt den Weg und wisst, wohin ich gehe. Und dann meldet sich der Thomas und sagt, Moment mal, wir wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir den Weg wissen? Ich weiß nicht, ob ihr solche Leute auch in eurer Schulklasse hattet. Denkt mal weit zurück, sofern ihr schon lange aus der Schule seid. Aber ich erinnere mich daran, wenn der Mathelehrer also zum sechsten Mal oder siebten Mal die Formel an der Tafel erklärt hat. Und dann fragt er nahezu auch genervt, erschöpft, so, jetzt wisst ihr die Formel und ihr wisst auch, wie sie funktioniert. Und dann gibt es so, ich glaube, pro Schulklasse immer einen. Der meldet sich dann immer noch und sagt, nee, ich hab's noch nicht kapiert. So einer war der Thomas. Und ich sehe regelrecht seine Mitjünger, wie sie sagen, oh nein, nicht wieder er schon. Die beißen in die Tischkante vor Verzweiflung, dass sie so einen im Team haben. Versteht? Einer, der schwer denkt. Auf der anderen Seite bin ich riesenfroh, dass der so ungeniert fragt und sagt, ist mir ganz egal, was die anderen denken. Diese Antwort ist mir so wichtig, dass ich weiß, wo der hingeht, dem ich angefangen habe zu vertrauen und wie ich da ihm folgen kann, wenn er vorausgeht. An dem Punkt ist er wieder hervorragend. Denn ohne seine nervige Frage hätten wir nie diese geniale Antwort lesen dürfen. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als durch mich. Gerade dieser Schlussteil dieses Satzes ist so entscheidend in unserem Religionswirrwarr, was es da alles für Heilsversprechen gibt und für sogenannte Gemeinsamkeiten. Und alle Religionen haben ja nur einen Gott und diese ganzen Verführungen, wenn ich das mal so sagen darf. An dieser Stelle also klare Aussage durch einen nervigen Jünger, der einfach wissen wollte, wo Jesus hingeht und wie er ihm folgen kann. Wenn wir in seine Bekehrung reinschauen von dem Thomas, lernen wir Folgendes, dass er einige Predigten von Jesus gehört hat. Jesus ist ja in Nazareth aufgewachsen bei seinen Eltern und ist dann, als er Flügge war, sagen wir, zu Hause ausgezogen und rüber nach Kapernaum. Das ist so 2,5 Stunden Fußmarsch, 3 Stunden Fußmarsch. Und hat in diesem kleinen Ort wahrscheinlich ein Zimmer gemietet und hat sich da niedergelassen. Hat da viel gewirkt in Kapernaum an dem Norden des See Genezareth. Und dort waren eben Fischer zu Hause überwiegend und haben sich dadurch ernährt. Und deswegen hatte er später sehr viele Fischer in seinem Team gehabt, wie Petrus und so weiter. Und einer davon ist eben auch Thomas, der dort auf Jesus aufmerksam wurde. Und irgendwann hat Jesus ihn mal gefragt, willst du mir nachfolgen? Und nachfolgen bedeutet also nicht nur die Hand heben und dann bleibt alles beim Alten, sondern das heißt für ihn damals, er macht einen radikalen Schnitt hinter seinem in seinem Leben und alles, was hinter ihm liegt, und folgt dem jetzt nach, um von ihm zu lernen. Und das war ein ganz Tagesjob. Das war so eine Art, nicht Homeschooling, sondern Unterwegsschooling. Also die gingen von Ort zu Ort und in der Praxis hörten sie dann, wie Jesus die Fragen der Leute beantwortete und wie er, mit welcher Kraft er geholfen hat und manches mehr. Und so ist also Thomas vor eine Frage gestellt worden, die man bedenken muss. Es gibt ja Leute, die sich bekehren, also Jesus zuwenden, an ihn glauben, aber sie bekehren sich nicht richtig. Das heißt, ihr Leben ändert sich nicht. Es ist kein Unterschied zwischen einem Heiden und einem dieser Art von Christen. Aber Thomas war schon radikal. Lass es mich so sagen, der ist wirklich... Der hat einen Schlussstrich gemacht in seinem Leben und sagt, okay, ich vertraue dir, ich folge dir, ich hoffe, dass du was aus mir machst, so dass ich dein Reich verstehe und mit dir zusammenbleibe. Und ist dann, ich stelle mir das so vor, hat dann Kündigung rausgeschickt von seiner Mietwohnung, beim Tennisverein ausgetreten, hat beim E-Werk sich abgemeldet und so das ganze Netzwerk, was einen ja so hält, und hat gekündigt in seinem Job. Und war dann irgendwann durch mit dem Cutten seiner alten Beziehung, so dass er frei war, Jesus zu folgen. Ganz schön riskant. Er wusste ja nicht, also, ob Jesus irgendwo heimlich Goldreserven hat und ob der ihn überhaupt durchbringt und so weiter. Und trotzdem, er ist dem gefolgt. Also, risikoreich. Und wenn ich das so richtig sehe, dann waren auch schöne Anlässe gleich am Anfang. Da war eine Hochzeit in Kana und die Juden, die feiern ja bis heute die Hochzeit nicht Freitag, so von 16 Uhr bis Mitternacht und dann ist das Brautpaar weg, sondern es geht schon eine Woche, wenn die richtig anfangen zu feiern oder auch länger. Und da war dann irgendwann Weinmangel, wir kennen die Geschichte, und Jesus machte dann aus ca. 300 Liter Wasser Wein durch ein einfaches Gebet. Und die Weinkenner waren überzeugt, das ist der beste Wein, den der Hausherr bisher aufgetischt hat. Und ich sehe so richtig, wie Thomas, der das so mitkriegt, sich die Hände reibt vor Freude und sagt, das war eine gute Entscheidung, mit Jesus zusammen durchs Leben zu gehen. Der kann aus Wasser Wein machen. Und so baut sich dann, wie soll ich sagen, Glaube auf. Es kommen so die ersten Erfolge. Und als er dann gesehen hat, dass mal hier oder da Krankheit da war, die Schwiegermutter von Petrus, einem seiner Jünger, lag da im Fieber und er spricht ein mächtiges Wort und beschimpft das Fieber, dass es die Frau verlassen soll. Und die Dame steht auf, ist kerngesund und fängt an, gastfreundschaftlich zu sein, verschwindet in der Küche und macht ein leckeres Mahl. Da sagt er sich immer so heimlich, gute Entscheidung, bei dem bleibe ich dran. Und das addiert sich munter weiter, auch meinen lebensbedrohenden Situationen. Also Krankenheilung hat er dann ja wie en masse gekriegt, also bis hin zu blinden Augen, die aufgingen und stumme Leute, die redeten und auch schwierige Fälle von so einem fallsüchtigen Jungen, wo der Vater alles probiert hat oder so eine blutflüssige Frau seit 12 Jahren alles Geld den Ärzten gegeben. Und da addiert sich so eine Menge, wenn Heilungen geschehen, dass man, wie soll ich mal sagen, so glaubensmäßig so wachsen die Muskeln. Also du wirst immer fitter und stärker im Glauben sagen, Jesus ist der Held, Jesus der Sieger, Jesus der König über alles Leid. Einmal waren sie in großer Seenot auf dem See Genezareth. Wellen schlugen schon ins Boot und die fahrenden Fischer wussten nicht ein und aus, weckten Jesus, der da seelenruhig schläft und sagt, willst du zusehen, wie wir umkommen hier, wir gehen gleich unter. Und Jesus steht auf, stillt Sturm und Wellen. Und Thomas wieder, meine Zeit. Also das ist ein Glückstreffer, meine Glaubensentscheidung zu diesem Herrn. Und dann kommt irgendwann auch mal seine Beteiligung. Er war jetzt immerhin schon Ordner und in Massenveranstaltungen, 5000 bei der Bergpredigt und so weiter. Und kriegte dann aber auch mal mit, wie es schwierig wird, wenn man ein Jünger Jesu ist. Und zwar predigte Jesus recht lang. Und eine Mahlzeit ist schon ausgefallen, die zweite Mahlzeit ist schon ausgefallen, die Leute hauten nicht ab. Und dann gaben die Jünger Jesus den Tipp, merkst du nicht, die Kinder quengeln und so weiter, die sind hungrig und hier gibt's nichts zu essen, also mach doch Amen und Schluss, entlass die Leute, dass sie nach Haus gehen. Und Jesus sagt, nee, wollte ich eigentlich nicht, ich möchte gerne noch weiter predigen, hier gibt ihnen mal zu essen. Und sie schafften das nicht. In der Summe kriegten sie dann eine Tagesraktion von einem Jungen da, 2 Brötchen würde ich sagen. Und Jesus sagt, bringt das mal. Und dann spricht er sein Gebet, seine 12 Jünger, Thomas eben auch mit dabei. Und dann teilt er diese 2 Brötchen noch in 12 Teile. Könnt ihr euch vorstellen, wie viel Thomas dann gekriegt hat? Vorher haben sie organisiert, dass die 5000 Männer plus Frauen und Kinder A-Hunderter-Gruppen am Hügel verteilt waren. Und jetzt spricht der Herr einen Segen über das Brot und sagt, jetzt gebt denen zu essen. Könnt ihr euch vorstellen, dass man da Glauben braucht, wenn man nur so ein kleines Brötchenteil hat und läuft auf die erste 100er-Gruppe zu. Und die machen sich ja auch ihre Gedanken. Ne? So nach dem Motto, das Tischgebet ist gesprochen, jetzt wird gegessen. Nicht? Und dann kommt er mit so einem kleinen Stück an. Aber hör mal, der hat's gemacht. Ich will den Thomas mal ein bisschen verteidigen. Er wird so als ungläubiger Thomas dargestellt unter den Christen. Das soll mal erstmal einer dieser stolzen Christen, die so über Thomas reden, nachmachen. Der hat seinen eigenen Stolz überwunden. Natürlich hatte der auch Gedanken, mache ich mich jetzt zum Affen? Ist das nötig, dass ich dem Herrn hier gehorche und mit so einem kleinen Stück Brot da 100 Leute oder Tausende mitspeisen soll? Aber als er anfing mit dem bisschen, das nochmal zu brechen, im ersten zu geben, und er merkte, wie das Brot in der Hand nachwächst. Da war der Glaube aber am Kommen. Und er war mittendrin. Und hinterher waren ja noch ein Korb über in seiner Ecke, dass er mehr hatte, als er am Anfang hatte. Das hat Thomas alles erlebt. Man könnte mehr oder weniger sagen, der wurde von Woche zu Woche, von Monat zu Monat glaubensvoller und glaubensstärker. Und er hat auch mitgekriegt, wie man so einen Todeszug da von dem Jüngling zu nein, kreuzen sich die Wege und Jesus erkundigt sich, wer ist hier gestorben. Und dann spricht er zu dem kleinen Jungen, der da im Sarg liegt und ruft ihn zurück zum Leben. Und dann wurde aus dieser Beerdigungsgesellschaft eine Fröhlichkeitsgesellschaft, weil der Junge lebte. Das hat Thomas alles erlebt. Man fragt sich ja, also auch bei Lazarus, wo er eigentlich sich daneben legen wollte ins Grab und mit ihm sterben, als der da rauskam. Ne? Also der hat sich doch vor Freude im Kreis gedreht und sagte, also was ist das für ein Herr, für den ich mich entschieden habe? Und so geht das munter weiter, da fehlt mir jetzt die Zeit, das alles aufzubauen. Auch seine Weisheit, mit der er knifflige Fragen, Versuchungsfragen, die Jesus so aufs Glatteis führen sollten, um ihn dann in Schwierigkeiten zu bringen, wie er die beantwortet hat, einfach großartig. Zuletzt kam er dann auch rein in die Praxis der Verkündigung. Das heißt in Matthäus 10, dass Jesus anfing, seine Jünger zu senden, zu zweit. Und was sollten sie tun? Sie sollten das Reich Gottes verkünden. Sie sollten die Kranken heilen, die Dämonen austreiben und mit den Menschen halt reden und sie zum Glauben führen. Und Thomas, mittlerweile so stark im Glauben, macht das. Er geht hin zu den Menschen, die er nicht kennt, verschiedene Dörfer, die sie aufsuchten, und fängt an, dort zu predigen. Geht Hausmission, klopft an, gestatten, darf ich mich vorstellen, ich habe also eine Verkündigung. Ich habe das auch so gemacht in den Ort, wo ich gegangen bin. Ich bin in jedes Haus gegangen, waren nur 6.000 Einwohner, also man kommt da so über die Jahre rum. Und irgendwann hat man mal an jeder Klingel geklingelt, um sich vorzustellen und auf den Glauben aufmerksam zu machen. Und als sie zurückkamen, waren die dermaßen außer sich, dass sie sagten, Herr, auch die Dämonen waren uns sogar untertan. Und Jesus sagt, darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Weil das ist der entscheidende Punkt, ewig diese Beziehung mit Jesus leben zu dürfen. Jetzt entstehen für mich Fragen, auch in der Predigtvorbereitung. Sag mal, Thomas, wenn man so eine Erfolgsleiter des Glaubens hinter sich hat, kann man dann je noch mal zweifeln? Kann da noch was schiefgehen? Wie verkraftet man so viel Segen? Was kann sich jetzt noch steigern? Könnte es sein, dass es auch noch einen schweren Weg an der Seite Jesu gibt, wo wir nicht so einverstanden sind? Denn die Bibel sagt in 1. Petrus 4, 14, denn der Geist der Herrlichkeit ruht auf euch, deswegen kann es vorkommen, dass ihr im Namen Jesu Christi geschmäht werdet. Ihr seid nicht nur berufen, an Christus zu glauben, sondern auch mit ihm zu leiden. Das sind ja unschöne Bereiche, aber es steht in der Bibel. Was machen wir jetzt mit diesem Bereich? Nun, unser Thomas hat das tatsächlich auch durchlitten. Sie waren zum Gebet zusammen im Garten Gethsemane und dann wurde es schwer. Er sprach von Gefangennahme, er sprach von seinem Tod und die Stimmung war nicht fröhlich, nichts mit fröhlichem Lobpreis oder so. Es war bedrückend, so dass sie nicht lange beten konnten. Und dann tauchten mitten in der Nacht Soldaten auf und leider ist dann noch einer ihrer Jünger, der nicht zur Gebetsstunde da war, Judas, zum Verräter geworden. Die trauten ihren Augen nicht und liefen dann um ihr eigenes Leben. Markus Evangelium beschreibt das sehr deutlich. Und dann haben sie Jesus gefangen genommen. Das muss man erstmal verkraften. Denn der Glaube von Thomas kannte diese beschützende Aura über Jesus, diesen Glauben kannte er. Damals in Nazareth, da haben die ihn den Berg runterschubsen wollen, als er da in der Synagoge salbungsvoll verkündete und einen Dämonisierten befreite und sagte, du bist ein Sektierer, und haben ihn rausgeschubst. Und dann kam diese Aura über ihn und er ging mitten durch den Mob durch und keiner hat gewagt, ihn anzurühren. Und die haben ihn in den 3,5 Jahren, wo Thomas an seiner Seite war, oft versucht, ins Gefängnis zu bringen oder so. Und Jesus wusste immer, wie er da sich da rausbewegt. Als wenn er von Engeln bewahrt durchs Leben geht. Und das hörte abrupt auf im Garten Gethsemane. Jetzt kommen einfache Soldaten, nehmen ihn gefangen und führen ihn vor seinen Augen weg ins Gefängnis. Das musst du verkraften. Ich breche das mal runter in meinen Alltag. Ich war 10 Jahre alt, als ich zum Glauben an Jesus Christus kam, ganz ungesucht. Ich bin da nur mitgegangen, weil ich Angst hatte, in dem November alleine zu Hause zu sein mit meinem Bruder. In dem Alter ist das manchmal so. Da war irgendwie so in einem Kneipen-Obersaal eine Evangelisation mit einem jungen Prediger, den keiner kannte. Und der hat sich schon, habe ich hinterher erfahren, eine ganze Woche gemüht, irgendjemand zu Jesus zu bringen. Aber das waren nur Christen, die da zusammen waren. Und deswegen konnte keiner diesen Glaubensschritt gehen. Und am letzten Abend hat er auch nochmal gefragt. Und da saßen mein Bruder und ich. Und während er so fragte, spürte ich plötzlich, wie eine Kraft zu mir kam. Und ich ganz traurig über mich wurde. Und ich weinte, mir fielen alle meine Sünden ein. Und ich dachte, was ist das? Ich fragte meine Mama, was ist das? Sie sah meine Tränen und sie sagte, das könnte der gute Geist von Jesus zeigen sein. Zeigt er dir deine Sünden? Und ich, ja. was soll ich machen? Ganz unbedarft. Und Kindermund tut ja Wahrheit kund. Ich suchte Orientierung. Meine Mutter sagte, meld dich, wenn er fragt. Er wird für dich beten, dass das weggeht aus seinem Leben. Habe ich getan. Mein Bruder, der da auf der anderen Seite meiner Mutter saß, hat das auch genau so erlebt. Also das war großartig. Und der junge Prediger hat sich gefreut, mit Namen Reinhard Bonnke, dass nach einer Woche erfolglosem Predigen doch noch zwei Menschen zum Glauben kamen. Und dann ging er mit uns, ich weiß noch, so mit einem roten Plüschsofa in so eine Sektbar. Und das war dann zum Seelsorgezimmer umbenannt und sagte, so meine Jungs, jetzt kniet euch mal hier schön nieder an diesem Plüschsofa und bekennt mir eure Sünden. Das war eine peinliche Situation. Wir kannten den Mann gar nicht. Und jetzt sollten wir laut sagen, was wir alles angestellt haben. Und mein Bruder, der 3 Jahre älter ist, der hat das ganz geschickt gemacht. Der hat also 2, 3 Sätze gebetet, ganz unverfänglich, leicht demütig, aber nicht schwer verbrecherisch, sondern der kam da gut. Und dann dachte ich, das war gekonnt. Und das habe ich dann so in etwa nachgebetet. Da dachten wir, wir sind da heile raus. Und dann sagte er, der Pastor, was, mehr Sünden wollt ihr nicht loswerden? Die anderen wollt ihr alle wieder mitnehmen? Jungs, ich verrate nichts. Alles, was ihr hier sagt, nehme ich mit ins Grab. Du, und der hat's geschafft. Und dann haben wir ausgepackt. Und haben uns richtig bekehrt. Also nicht so halb, so richtig. Und da war eine Freude in meinem Leben. Also ich habe das der Religionslehrerin in der Schule an einem Tag erzählt. Und ich hätte die Welt umarmen können. Ich erinnere mich, dass im Sommer, im Jahr danach, hatten wir einen neuen Lehrer. Und der eröffnet den Biologieunterricht mit diesem Satz. Wer von euch, liebe Kinder, glaubt, dass Gott Himmel und Erde geschaffen hat? Und ich dachte, endlich einen gläubigen Lehrer und melde mich. Ich wollte gleich Sympathie aufbauen zu ihm. Und was macht er? Da sagt er, na, dir werden wir noch helfen. Und die ganze Klasse lacht mich aus. Ich hätte versinken können. Ich dachte, jetzt führt man meinen Jesus nicht aus Gethsemane, sondern aus diesem Klassenzimmer raus. Und ich bleib zurück. Alle machen sich lustig über das, was mir wichtig ist. Das war so ein Thomas-Gefühl. Ich erinnere mich an einen jungen Mann, der zur Bundeswehr ging. Ganz gläubig, 18 Jahre. Und der nach ein paar Monaten kam und sagt, Pastor, ich kann nicht mehr. Das mit dem Glauben, das funktioniert nicht mehr. Ich sage, wieso, was passiert? Ja, ich habe wie sonst auch, wir sind da im 6er-Bettzimmer und dann guckt da einer runter zu mir, als ich abends meine Bibel las und bevor ich das Licht ausmachte. Und dann sagt er, hey, was liest du denn da? Und da habe ich ganz selbstverständlich gesagt, aus der Bibel. Und dann hat er da oben rumgealbert. Leute, wir haben einen Frommen auf der Bude und so weiter und hat mich da ausgezählt vor allen. Und diesen Terror habe ich nach ein paar Wochen, 5, 6 Wochen nicht mehr ausgehalten und habe dann aufgehört mit der Bibel und so weiter. Und der Druck war mir einfach zu groß. Ich will ja auch anerkannt sein. Ich will ja nicht nur immer ausgebuht werden, weil ich so anders bin als die. Ich verstehe das, dass es Situationen gibt, die an unserem Glauben nagen. So muss es bei ihm auch gewesen sein. Ich kann sehen, dass er mitkriegt, wie der Allmächtige seinen Schutz verliert und wie man ihn auspeitscht und wie man ihn ungerecht verurteilt. Wir können sehr wohl sehen, dass er bei allem dabei war, inkognito, heimlich, denn er konnte später sagen, wie Jesus hingerichtet worden. Er wollte ja die Nägelmale sehen. Er wusste genau, was gelaufen ist. Und während er da so in der anonymen Menge sieht, dass Jesus sich nicht wehrt und sich ungerecht verurteilen lässt und man ihn vorführt und sogar noch einen Mörder Barabbas freiruft von der Volksmenge, wo er doch nur Gutes getan hat, da bricht es in ihm zusammen. Und als er dann letztendlich am Kreuz hängt, dann kommen Sachen zustande, die er einfach nicht mehr zusammenkriegt. Er hat doch selber gebetet, Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Dieses Gebet hat er vor dem Grab Lazarus gesprochen. Hat seine Hände emporgehoben, sein Haupt und sagt, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Ja, und was? Wo ist jetzt die Erhörung Gottes? Warum hilft ihm kein Engel? Warum kommt keiner und holt ihn da vom, aus dieser misslichen Lage? Oder er hat doch gesagt, denn wer von meinem Wasser trinkt, den wird nimmer mehr dürsten in Ewigkeit. Und dann steht da in dem Rahmen der Kreuzigung, mich dürstet. Ruft Jesus aus, mich dürstet. Irgendwann kriegt man dann bestimmte Bibelverse nicht zusammen, die scheinen sich zu widersprechen. Er hat doch gesagt, der Vater lässt mich nie allein. Und am Kreuz sagt Jesus, Vater, warum hast du mich verlassen? Und dann kommen sogenannte Widersprüche der Heiligen Schrift auf. Thomas verliert nach und nach seinen Glauben, denn er merkt, dass etwas nicht mehr zusammenpasst. Er hat das schon mal erlebt, als Jesus etwas stärker predigte und den Leuten mehr abforderte an Entschiedenheit und Mut in der Nachfolge. Johannes 6, 66, von da an verließen viele Jesus. Also es scheint so, dass die Sache des Glaubens bei Menschen so lange lebendig ist, solange der Glaube Erfolg verspricht. Aber wenn das, was der Apostel Paulus gesagt hat, dass wir nicht nur berufen sind, an Christus zu glauben, sondern auch mit ihm zu leiden, das heißt an seinen Leiden teilnehmen, dann scheint der Glaube in eine Krise zu kommen. Und das Leiden Jesu war sehr unterschiedlich. Ich habe meine Predigt über die Opfer Jesu gehalten, bin auf 22 Opfer Jesu gekommen. Die will ich euch jetzt nicht alle aufzählen. Aber es gibt die unterschiedlichsten Varianten und die Ablehnung von Mitmenschen gehört fraglos dazu. Ich sehe regelrecht, wie der Thomas seinen Bruch kriegt, als Jesus aushaucht am Kreuz. Wir Christen wissen, warum er am Kreuz gestorben ist. Er hat es ja auch vorher gesagt, dass er die Strafe vom Gesetz, für alle, die das Gesetz übertreten haben, auf sich nimmt, von allen Menschen, die je gelebt haben und noch leben werden, und sich als unschuldiges Opfer, stellvertretend für die anderen, letztendlich von Gott richten lässt. Und dieses erste Gericht ist an ihm geschehen, dort am Kreuz von Golgatha. Nur wenn du vorher so viele Glaubensirritationen bekommen hast wie Thomas, dann verwischt das alles und du siehst nur dem du vertraut hast, den, über den du stolz warst, über den du glücklich warst, weil er immer das Heft in der Hand hatte und alles zum Guten führte, der stirbt mir jetzt weg. Und dann macht der Thomas einen großen Fehler. Aus meiner Sicht. Er beschloss und sagt, ich kann jetzt nicht einfach fromm sein und in die Versammlung gehen. Ich bin zu irritiert. Ich kann da jetzt nicht mit meinen anderen Freunden, die Jesus auch nachgefolgt sind, mit denen jetzt beten und singen und so tun, als wenn alles so weitergehen könnte. Und beschließt, in die Einsamkeit zu gehen. Es ist symptomatisch für Leute, die in eine Glaubenskrise kommen. Sie isolieren sich gerne. Und die Beziehung zu Jesus sollte eigentlich ewiger Natur sein. Aber nun erlebt sie einen Bruch, weil es nicht so läuft, wie er sich vorgestellt hat. Und dann, als man ihn zu Grabe trug, dann ist er rausgegangen aus Jerusalem, hat sich irgendwo eine billige Wohnung, ohne die Adresse zu hinterlassen, gesucht und sitzt da nun und schmollt, dass Gott sowas zugelassen hat, dass sein Freund Jesus und sein Herr Jesus gestorben ist. Er war fertig, fix und fertig. Und dann haben wir ja gelesen, ist Jesus ja letztendlich auferweckt worden. Die Bibel sagt ja, werft euer Vertrauen nicht weg in Hebräer 10, 35. Also wir sind in der Lage, unser Glauben wegzuschmeißen, aber die Bibel sagt, tut's nicht. Wann gibt sie so einen Rat? Wenn es schwierig wird. Genau dann, wenn es schwierig wird. Gottes Wort ist gewiss und wahr und Jesus hat gesagt, er wird den Tod besiegen. ist ja hochspannend in den Evangelien zu lesen, wie diese Auferstehungsgeschichten der Ablauf. Aber es ist auch mal interessant, außerbiblisch Geschichten anzuschauen. Ich habe euch mal eine mitgebracht. Das war bestimmt 50 Jahre her, noch zu den UdSSR-Zeiten. Da hat man einen Professor Belitsky beauftragt, nachdem mehr und mehr Russen Christen geworden sind und das ja eigentlich ein atheistisches System ist, doch mal mit einer Expertengruppe die biblischen Berichte zu entkräften durch Wissenschaft und Archäologie und viel mehr. Und er hatte eine hochdotierte Stelle vom Staat bekommen, der UdSSR, und hatte 30 Experten um sich rum. Und dann sind sie an das Thema ran, die Bibel als unglaubwürdig darzustellen. Und es heißt hier, dass der Professor Belitsky, Alexander heißt er mit Vornamen, letztendlich also erstmal alle Geschichtsbücher der damaligen Zeit erforschte. Flavius Josephus gehört dazu, der Hormesius gehört dazu. Und es waren also auch, er war nebenbei auch offizieller Biograf, dieser Hormesius von dem Statthalter von Judäa, sprich Pilatus. Das hatten die Reichen so an sich, dass sie ihr Leben gerne festgehalten haben, eine Biografie geschrieben worden ist zu Lebzeiten. Und da hat er Folgendes gefunden, der Belitsky, in dem Bericht von dem Hormesius. Hört euch mal an. Dieser Mann hatte wirklich eine Gabe zu schreiben. Seine Berichte waren immer sachlich und frei von Gefühlen und Vorurteilen. Aber er konnte schreiben wie ein Foto. Ich lese euch mal eine Kostprobe. In jener Nacht, also was war geschehen? Christus war gekreuzigt und ein paar Jünger hatten ja gesagt, er wird wieder auferstehen am dritten Tag. Jesus selbst hat das gesagt von sich, als es um den Tempel ging und baut ihn ab, ich baue ihn in 3 Tagen wieder auf. Und hat dann gedacht, also das gucke ich mir jetzt mal an, dieses Spektakel. Und ist mit einigen Leuten dorthin zum Grab. Und dann beschreibt er, in jener Nacht, schrieb Hormesius, gingen wir zum Grab, in dem Christus lag. Als wir schon etwa 150 Schritte davor waren, sahen wir beim schwachen Licht der Morgenröte die Wache vor der Felsengruft. 2 Mann saßen und die anderen lagen auf dem Boden und ruhten sich aus. Es war sehr still. Wir gingen langsam weiter und wurden plötzlich von den Wachsoldaten überholt, die die Nachtschicht abzulösen hatte. Unversehens wurde es ganz hell. Zuerst konnten wir gar nicht begreifen, wo dieses Licht herkam. Wir entdeckten aber bald, dass es aus einer Wolke fiel, die sich langsam zur Erde niederließ. Als die Wolke sich dem Grab näherte, erschien plötzlich ein Mensch wie aus Licht gestaltet. Danach dröhnte es, nicht im Himmel, sondern auf der Erde. Die Wache am Grab sprang erschrocken auf, fiel sofort wieder auf den Boden. Während dieser Augenblicke bemerkten wir rechts von uns auf dem Weg eine Frau. Sie näherte sich ebenso der Grabstätte. Mit einmal begann sie aufgeregt zu schreien, es öffnet sich, es öffnet sich. Zu gleicher Zeit erkannten auch wir, dass der große Stein, der vor dem Grab lag, sich von selbst hob und der Eingang frei wurde. Wir schraken zutiefst. Etwas später verschwand das Licht über der Felsengruft. Alles wurde wie gewöhnlich. Als wir nun zum Grab kamen, stellten wir fest, dass der Leib des Verstorbenen fehlte. Kein Wunder, die Hälfte seines Expertenteams wurde gläubige Christen. Einige Jünger hatten diesen Glauben an die Auferstehung Jesu ganz fest in ihrem Herzen. Andere nicht. Als sie von dem Bericht gehört hatten der Frauen, dass er auferstanden ist, waren einige ungläubig, wollten selber sich überzeugen. Und ich sehe, dass unser Herr, als er dann auferstanden war, Folgendes macht. Er geht zu seinen Jüngern und predigt zu ihnen und zeigt sich. Und es ist so schön zu sehen, wie glücklich die waren, ihn wieder als Auferstandenen bei sich zu haben. Und dann heißt es ja in unserem Text, aber Thomas war nicht da. Der hing irgendwo anonym in seiner angemieteten Wohnung und schmollte. Der hatte Glaubensschwierigkeiten und das war nicht von kleiner Sache, eine kleine Sache. Und dann haben 2 Jünger entschieden, Thomas war nicht da, wir hatten Gottesdienst mit dem auferstandenen Jesus, da fehlt was. den müssen wir aufsuchen. Und dann haben die sich auf die Suche gemacht. Das fände ich so sympathisch, dass Christen nicht so egoistische Segnungsempfänger sind und bleiben, sondern dass sie sofort weiterdenken und sagen, wer fehlte, wer hat das nicht mitgekriegt? Und dann sind die los, haben den gesucht. Um es kurz zu machen, die haben ihn gefunden. Und dann stehen sie da an seiner Tür und sagen, Thomas, wir sind's, mach mal auf. Und Thomas drin schmollt mit dicker Unterlippe, will nicht und sagt sich also einfach auch nicht, schon wieder die Frommen, das passt mir jetzt gar nicht. Aber die lassen nicht locker. Ich habe auch einige in der Gemeinde gehabt, wo wir nicht locker gelassen haben. Die sind ja hinterher so dankbar, dass man nicht locker gelassen hat. Weil sie merkten, der ist wirklich überzeugt von seiner Sache. Der lässt sich nicht einfach so auswinken. Und das haben die beiden auch nicht getan. Und irgendwann hat er mal die Tür aufgemacht, der Thomas. Denn die schrien da, wir sind's, deine Mitjünger, wir haben den Herrn gesehen. Er ist aufgestanden, eine Gesichtsprobe gemacht, vielleicht noch mit Türkettchen und so, kommt mir nicht zu nah. Und dann merkt er irgendwann, das sind die tatsächlich. Und dann macht er die Tür auf und stellt sich vor sie hin und sagt diesen berühmten Satz. Wenn nicht ich seine Nägelmale sehe, meine Finger da reinlegen kann und an seinen Füßen und an seiner Seite, er wusste also genau, wie er hingerichtet worden ist, das hat er mitgekriegt, dann werde ich nicht glauben. Und dieser Satz von eben, den hat die Christen halt übel genommen, denn die Leute sagen dann immer, ja, der ungläubige Thomas. Aber was ist da in Wirklichkeit geschehen? Was steckt in diesem Satz? Etwas ganz Geniales. Der sagt sich, das ist ja schön und gut, dass du Jesus erlebt hast. Aber was nützt mir das, solange ich ihn nicht erlebe? Was nützt mir deine Erfahrung mit Jesus, wenn ich selber keine habe? Dahinter ist ein Schrei. Ein Schrei nach Hilfe, nach einer persönlichen Begegnung. Und die haben ihn tatsächlich geschafft zu überreden und haben ihn mitgenommen. Und es ist so schön zu sehen, wie das dann ablief. Als der Herr dann, es heißt dann, und sie waren wiederum zusammen am achten Tag, die waren ja täglich zusammen. Es ist so schwer, einen Menschen in eine Kirche überhaupt mitzukriegen oder überhaupt mal so einen Livestream anzugucken. Und jetzt muss man also in diese Gedankenwelt da rein und dranbleiben. Und hier heißt es dann, sie waren ja täglich zusammen und der Thomas war eben nicht da, da haben sie den abgeholt und mitgeschleppt. Und keine Erscheinung von Jesus. Es ist immer peinlich, wenn Gottesdienste ablaufen, wo der jetzt endlich mal Zeit hatte, sich den Abend anzuhören, selber unberührt bleibt. Und dann schleppt man den nochmal mit und nochmal mit und nochmal mit. So läuft das hier jedenfalls. Und am achten Tag waren sie wieder zusammen. Da gab es einen sogenannten Thomas-Gottesdienst. Der Herr erschien, ohne die Tür aufzumachen. Das ist ja mirakulös. Und macht nur einen großen Friedensgruß an alle. Und dann geht's nur noch um Thomas. Er geht auf ihn zu und sagt, Thomas, hier bin ich. Hier sind meine Hände. Hier sind die Nägelmale meiner Füße. Und hier ist die Narbe meiner Seite. Du kannst jetzt loslegen mit deiner Hand, du kannst mit deinen kritischen Gedanken, mit deinen Fingern in den Narben bohren und was weiß ich. Ich lade dich ein, werd deinen Unglauben los und überzeug dich. Und Leute, und das ist Schluss der Predigt, jetzt kommt's. Der macht das nicht. Der fällt auf die Knie und ist zackgläubig und sagt, mein Herr und mein Gott, Rabun. Warum? Weil nicht das, was wir an Zeichen fordern, uns gläubig macht, sondern die persönliche Anrede von Jesus. Das ist das ganze Geheimnis. Ich belege euch das noch mit zwei anderen Bibelargumenten. Da ist doch Maria los und wollte den Leichnam Jesu salben. Nun kommt sie da und das Grab ist leer. Jetzt läuft die Dame völlig verwirrt auf dem Friedhof rum und wo ist der Herr, wo ist mein Meister und so. Und dann denkt sie, da ist ein Friedhofsgärtner und spricht mit dem Friedhofsgärtner und sagt, hat man den Leichnam meines Herrn umgelegt, wo liegt der jetzt, ich will ihn salben und so weiter. Und ich betone, der Friedhofsgärtner spricht zu ihr, Maria. Und zack, geht ihr auf die Knie und sagt, Rabuni, Meister, und ist gläubig. Das heißt, die Anrede Jesu zu einem Menschen, da ist nicht nur Akustik drin, da ist Geist drin, Heiliger Geist. Und der berührt das Herz derer, die den Herrn suchen. Und das kann jeder erleben, auch hier, heute Morgen, wenn er in einer großen Glaubenskrise ist, was immer das ausgelöst hat. Du kannst hören, dass unser Jesus sich kümmert und in unser Leben spricht. Und dann abschließend noch die Emmaus-Jünger, die sind unterwegs, völlig frustriert, Christus gekreuzigt. Und diese beiden Jünger von Jesus laufen nach Hause und sagen, die Mission ist beendet, der Chef ist nicht mehr da. Und das war ja bei Thomas auch so. Er sagt, was nützt das, wenn ich jetzt noch singe und bete, wenn er nicht da ist? Ohne Jesus macht Kirche überhaupt keinen Sinn. Und sieh mal, die Emmaus-Jünger waren ja ähnlich da. Und dann kommt, ich betone, ein Spaziergänger, sagt die Bibel, kommt zu den beiden und sie gehen gemeinsam den Weg und kommen ins Gespräch. Und die beiden, ja, hast du nicht mitgekriegt, was da in Jerusalem geschehen ist? Die haben den Messias Jesus Christus getötet am Kreuz und so weiter. Und der Spaziergänger sagt, wieso, das habe ich schon in Moseschriften gelesen, dass das so kommen muss. Und in Jesaja steht das auch und Jeremia steht das auch noch. Und da in dem Psalm steht das auch. Und so sprechen sie da die 2 Stunden Fußweg und dann wird es schon Abend und sagen, komm doch mit, sei bei uns zu Gast, ist schon Abend, schlaf bei uns, wir essen jetzt zusammen Abend. Also zum Abendbrot hat er sich einladen lassen, dieser Spaziergänger. Und dann sitzen sie da am Tisch und dann greift Jesus wohl auch zum Brot. Und ich weiß nicht, wenn er das Brot gebrochen hat, ob er immer den rechten kleinen Finger so hochgehoben hat. Jedenfalls, sie sagten, als er das Brot brach, erkannten sie, dass das Jesus war. Und in dem Moment verschwand Jesus vor ihren Augen. Er konnte sich ja wegbeamen von A nach B, ohne diese Schwierigkeiten eines natürlichen Leibes. Und dann sitzen die beiden Emmaus-Jünger da. Und sag mal, ist dir das auch aufgefallen? Wir dachten, es ist irgendein Spaziergänger. Aber brannte nicht auch dein Herz, als er mit uns redete? Und das ist das Geheimnis des Geistes Jesu. Wenn er, egal wen er nutzt, einen Friedhofsgärtner oder einen Spaziergänger auftaucht oder manchmal auch mit einem Prediger wie ich jetzt, egal wen, wenn sein Geist reinkommt, er hat eine Absicht, die Beziehung zu dir wieder aufzunehmen und sie ewig zu gestalten. Denn wir sollen an ihn glauben und selbst wenn wir sterben, werden wir mit ihm leben. Und das ist eine ewige Planung und ich sehe, dass Jesus wirklich dem Menschen nachgeht, egal wo das Leben seinen Glauben unterwandert. Du wirst entdecken, Jesus kommt zu dir und will dich aufrichten. Im Moment scheint es dir vielleicht sinnlos, diesen Glauben richtig nachzugehen und zuzulassen. Ich rate dir aber, lass dich in deinem Vertrauen zu Jesus erneuern. Und komm und bring deine Zweifel, bring deine Sorgen und bring dein Beleidigtsein und Verbittertsein, dass Gott dir nicht geholfen hat bisher und entdecke seine Auferstehungskraft in deinem Herzen. Und danach wird's gut. Denn Thomas war ein Missionar danach. Der war wirklich erneuert. Er hat aus dem 70er-Kreis 2 Leute nach Armenien geschickt. Steht ja in den frühchristlichen Schriften, der Didache und so weiter. Und wir sehen, dass er selber dann in Indien also eine wunderbare Arbeit macht. Noch heute ist der Süden Indiens christlich. Er war der Pionier, hat die Sache gestartet, also von wegen ungläubiger Thomas. Und hör mal, wenn du dich auch ungläubig fühlst, aus dir kann noch was werden. Der Herr ist noch nicht fertig mit dir. Und wir stehen einfach mal auf und beten zusammen zum Schluss. Ich danke dir, Herr Jesus Christus, für die Leute, die sich Zeit nehmen, deine heilige Schrift zu bedenken. Ich danke dir, dass du mit deinem guten Geist hier bist und dein heiliges Wort diese Gedanken sendet, die gerade Not tun. Und ich bete jetzt für Menschen, die in Glaubensnot sind, weil etwas geschehen ist, was sie überhaupt nicht einordnen können. Ich bitte dich, dass du das Geheimnis, das ihr Herz brannte, während ich predigte, an sich wahrnehmen und entdecken, dass du die Beziehung wieder enger nehmen willst. Dass du das Leid, das ihr Leben tangiert hat, aus ihrem Leben räumst und diese Glaubensprüfung, die Untersuchung des Glaubens erfolgreich machst. Ich bete darum, Herr, dass Glaubensinhalte, die einmal blühten und überzeugend in ihrem Herz war und jetzt weg sind, dass die eine Erneuerung erleben. Vater, in Jesu Namen bete ich, komm zu den Herzen, die dich spüren. Und ihr lieben Leute, die ihr merkt, jetzt wird's persönlich, ich lade euch ein, mit Jesus zu reden. Kommt zu ihm und sagt, danke, dass du dich um mich kümmerst. Du bist tatsächlich der Gott, der mich sieht. Und wenn in dieser Predigt Sätze waren, die deinen Glauben wieder einen Funken Hoffnung gegeben haben, dann danke ihm auch dafür. Aber bitte auch um Vergebung zu Jesus, wo du Unglaube geäußert hast. Wo du gedacht hast, Jesus hat dich vergessen und vernachlässigt und sich nicht um dich gekümmert. Er macht es, wenn wir ihn lieben, werden uns alle Dinge zum Guten dienen, selbst die schweren Abschnitte unseres Lebens. Und Herr Jesus, du hörst, was die Leute jetzt zu dir reden. Ich bete, dass dein guter Geist neue Glaubenskräfte freisetzt. Und Leute, die heimlich abgefallen sind und Taten der Bitterkeit lebten und sich beschmutzt haben, die wirst du jetzt reinigen und sie auch befreien aus ihren heimlichen Gefangenschaften. Du bist der Gott, der aufrichtet. Du bist der Gott, der mit uns weiter unterwegs sein will, der ewig mit uns zusammen sein will. Und ich segne jeden, der sein Herz dir geöffnet hat, dass Stärkung von deinem Geist und deinem Wort in diese Herzen zurückkehrt, dass die Reinigung deines Blutes an ihnen wirkt und Menschen zu Christus kommen. Bete ich besonders für die, die dich noch nicht kennen. Gib ihnen den Mut, ihr Herz zu öffnen und zu sagen, Jesus, wenn es dich gibt, komm zu mir. Zeig dich mir. Und mehr brauchst du nicht sagen. Wenn du spürst, dass der heilige Jesus und du nicht zusammenpasst, dann sprich das kürzeste Gebet mit Verheißung. Herr, sei mir Sünde gnädig. Wir haben es nicht geschafft, nur gut zu leben. Und das ist Sünde. Und der Herr will gnädig sein zu Sündern. Du kannst jetzt mit Jesus zusammenkommen und gewiss sein, dass er dir vergibt. Du musst keine Angst haben, dass Gott dich schuldig spricht, wenn du dich zu Jesus hältst. Ihr seid in eine neue Beziehung gekommen heute Morgen und die wird ewig anhalten, das kann ich dir sagen. Denn der Herr ist stärker als unsere größten Verirrungen. Amen.
Liebe Hörerin, liebe Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.